Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen, hallo. Immer ein Vorrecht, hier bei euch zu sein. Hat schon Spaß gemacht bei der ersten Predigt. Hoffentlich klappt es nochmal. Die Tageslosung von heute, ich weiß nicht, wer sie gelesen hat, hat irgendwas zu tun mit Frieden. Wir hatten heute im ersten Gottesdienst schon zweimal Frieden hier im Haus. Und ich habe nur einen davon begrüßt. In den letzten Wochen sind nämlich zweimal Salomos geboren worden. Ein Salomo und eine Salome. Und beide waren heute Morgen im Gottesdienst zum ersten Mal da. Yay. Friede Gottes unter uns. Für die Eltern ganz spannend, dass sie beide ihre Kinder so genannt haben. Salomo war der erste Bonat und Salome die zweite. Vor wenigen Wochen geboren. Und es macht Spaß. Wir haben jede Menge Geburten in den letzten Wochen gehabt, letzten Monaten, eigentlich so über das letzte Jahr. Und deswegen werden wir am kommenden Sonntag wieder einen Segnungsgottesdienst hier machen. Kindersegnung und dann auch im Herbst nochmal ein. Das wird klasse. Ich freue mich. Und schon der Hinweis an unsere prophetischen Leute. Wo sind sie denn? Überall? Eigentlich seid ihr alle prophetisch, gell? Hoffentlich. Wir machen das ja immer so, wir haben jetzt schon lange keine Kindersegnungen mehr, aber uns ist es wichtig, dass wir den Kindern wirklich ein prophetisches Wort mitgeben, etwas, was Gott über dem Kind ausspricht. Tolle Sache. Okay, wie bitte? Im zweiten Gottesdienst, im 11:30 Gottesdienst. Ja, das ist so eine Sache, wir wollen das ist ja was sehr Persönliches, wenn man Kinder segnet und das wollen wir nur in den Gottesdienst reinmachen, der nicht gestreamt wird. Kinder sind sowieso cool. Habt ihr schon mal Predigten von Bill Johnson gehört? Der liest immer Witze vor. Okay? Ich habe auch einen. In der Schule erklärt der Biolehrer, dass es biologisch bzw. physikalisch nicht möglich ist, dass ein Wal einen Menschen verschluckt. Ein Wal hat zwar ein großes Maul, aber nur einen sehr engen Rachen. Ein kleines Mädchen sagt, Jona wurde aber von einem Wal verschluckt. Der Lehrer, irritiert, es ist physikalisch nicht möglich, dass ein Wal einen Menschen verschluckt. Das Mädchen sagt, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Jona fragen. Der Lehrer, aber was, wenn Jona nicht in den Himmel gekommen ist, sondern in die Hölle? Das Mädchen, dann fragst du ihn. Oh, oh, oh. Ach ja, böse, böse. Es ist immer ein Vorrecht, hier predigen zu dürfen und ich freue mich voll drauf. Steffen möchte immer von mir wissen, was ich denn predige und was denn so der Titel ist. Und ich weiß schon, was ich auf dem Herzen habe, aber ich hatte irgendwie keinen Titel. Und das hat dann irgendwie gedauert, bis ich gestern Abend meine Lieblingsfrau gefragt habe und sie hat gewusst, wie es ist. Ein Dreisprung mit Petrus. Ich möchte mit euch heute einen Dreisprung mit Petrus machen. Für die Sportler unter euch. Finnland hat ja gerade Deutschland geschlagen. Risto, derjenige, der sich hier freut. Der Dreisprung, das kommt aus der Leichtathletik, das ist eine Form von Weitsprung, wo die Leute losrennen, springen, nochmal ankommen. Ja? Also dreimal absetzen, bis sie dann landen. Das ist ein tolles Ding, das gefällt mir richtig gut. Habe ich viele biblische Parallelen dazu schon gefunden. Und heute möchte ich mit euch über einen Dreisprung mit Petrus sprechen. Und dazu möchte ich mit euch Bibel lesen. Wer hat seine Bibel mit dabei? Könnt ihr mal bitte mit der Bibel winken? Jawohl. Alle anderen mit den Handys, auch okay. Dann schlagt mal bitte auf Matthäus 16. Möchte gerne mit euch Matthäus 16 lesen. Das sind Dinge, über die wir in der Gemeinde schon immer wieder mal gesprochen haben, aber ich möchte gerne, dass wir es heute mal so einmal im kompakten Zusammenhang hören. Und ich finde, Bibellesen ist immer was Spannendes. Bibellesen ist jetzt nicht einfach nur, ich lese und ich nehme zur Kenntnis, dass da was Spannendes drinsteht, sondern wenn wir Bibel lesen, passiert irgendwo mit unserem Innersten etwas. Wenn wir Bibel lesen, passiert was mit unserem Geist. Das ist gar nicht so sehr, ich habe eine Information zur Kenntnis genommen, sondern Gott hat mit mir was gemacht. Und darum finde ich total wichtig und spannend, dass wir miteinander wirklich lesen, was da drin steht. Matthäus 16 und dieses Verändernde, was Gott da mit uns macht. Wir sprechen in der Schule manchmal davon, dass es nicht um Information geht, sondern um Transformation. Ich lasse das Wort Gottes auf mich wirken und dabei werde ich verändert. Das haben unsere Altvorderen immer so genannt, die Bibel ist ein lebendiges Buch. Als ob da dauernd was Neues reingeswitcht wird. Du liest einen Bibeltext und denkst, boah, habe ich noch nie gesehen. Hast du schon 20 Mal gelesen und liest ihn wieder und denkst, ey, wow, hat er mal in meinem Buch rumgeschrieben. Als ob Gott immer wieder neue Dinge highlightet in unserem Leben mit ihm. Matthäus 16, und ich möchte, glaube ich, den hier überspringen, das hatte ich vorhin in dem anderen Gottesdienst gesagt. Wir stürzen uns gleich auf Matthäus 16 und legen los ab Vers 13, weil ich erwarte, dass Gott einfach jetzt zu uns spricht, während ich diese Sachen vorstelle. Heiliger Geist, ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt leitest. Ich bete, Herr, dass du uns, dass du zu unserem Innersten sprichst, dass du zu unserem Geist sprichst, nicht nur zu unserem Verstand, unserer Seele, sondern zu unserem Geist und dass wir empfangen können, was du heute hast. Amen. Dreisprung. Matthäus 16, Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Ich glaube, Jutta war da schon. Caesarea Philippi ist eine Stadt, heute eine Ruinenstadt im Norden von Israel, nördlich von den Golanhöhen, fast an der nördlichen Grenze. Und dort hat Herodes Philippos eine Stadt errichtet, im Grunde an einem Ort, wo vorher ein Baalsaltar war. Ihr kennt aus dem Alten Testament, da waren ja überall so diese Höhen, wo Baal verehrt wurde. Und in der griechischen Mythologie hat man dann diesen Baal irgendwie ersetzt durch den Gott Paneas und hat dort an diesem Ort Paneas Tempel gebaut. Das ist eigentlich eine wunderschöne Gegend. Ich war noch nicht da. Urlaubsbilder kommen dann. Sieht eigentlich echt schön aus. Ne? Das ist die Stelle, also ist einer der drei Quellflüsse des Jordans, entspringt dort. Und die haben das irgendwie richtig schön gemacht, da mit Wasserfall und so. Sehr romantisch, bestimmt sehr kühl. Direkt am Fuß des Hermon. Der Hermon ist dieser Berg in Israel, der im ganzen Sommer Schnee hat, weil er so hoch ist. Diese Stadt hier, das sind die Ruinen von Caesarea Philippi und man erkennt so ein bisschen, dass dort alle möglichen Tempel gestanden waren. Und wir wissen nicht so ganz genau, wie das ausgesehen hat mit diesen Tempeln. Ganz sicher ging es so, also man erkennt hier diesen Wasserfall nochmal und hinten dran so eine Grotte. Und in dieser Grotte wurde Gott Pan verehrt und wir wissen nicht genau, wie das ausgesehen hat. Es gibt so ein künstlerisches Bild, wo Leute sich das mal vorgestellt haben. Also ihr seht da parallel, das wäre so diese Wand und da vorne dran irgendwie solche Paläste gebaut und in diesen Palästen hat man dann Pan angebetet. Ein griechischer Hirtengott, der so ein bisschen für Fruchtbarkeit und für Versorgung und für solche Dinge stand, der wurde von den Leuten verehrt, einerseits aber auch gefürchtet, weil in der Mythologie konnte der jähzornig werden, ganz besonders dann, wenn man ihn im Mittagsschlaf stört. Jetzt echt, ohne Witz, also da kann man nachgucken, kann man so googeln. Die Angst war, wenn du Pan in der Siesta störst, dann kann der zornig werden und dann jagt er deine Schafe vom Feld und dann kommt irgendwie Furcht und Schrecken über alle. Also man musste sehr vorsichtig mit ihm umgehen. Die Schafe oder wie auch immer, die Herden, die rennen dann panisch davon. Daher kommt das Wort. Pan, der Gott, löst aus, dass Viecher panisch davon rennen. Panis, Panik, die Begrifflichkeit, die wir heute ja alle so kennen. Der Gott wurde von den Griechen, ich zeige euch jetzt gleich ein Bild, der wurde von den Griechen dargestellt, nicht aus Mittelalter, passt auf. Was ich euch jetzt zeige, ist aus der Antike, aus irgendeiner Ausgrabung von den Römern. Er wurde dargestellt als ein Wesen mit menschlichem Körper, aber Ziegenfüßen und Hörnern. Okay? So sieht der aus. Man erkennt ihn nicht so richtig, aber ist auch nicht so wichtig. Ich will nicht so lange über den Teufel sprechen, weil im Mittelalter wurde dann dieses Bild für den Teufel verwendet. Das heißt, das hat man im Mittelalter dann vor Augen gehabt. Übrigens, die Panflöte geht auch auf den Mann zurück, auf diesen Gott. Gibt es auch eine Mythologie, wie die entstanden ist, aus irgendwelchen Schilfsachen oder sowas. Und so sieht man hier auf diesem Bild, wie Paneas dem Daphnis das Panflöte-Spielen beibringt. Was ich spannend finde an dieser Sache, über diesen Gott Pan haben wir hier in der Vineyard Speyer gesprochen, bevor die Pandemie losging. Da wussten wir alle noch nicht, was kommt. Da hat Reinhard irgendwann Ende 2019 über Pan gesprochen und hat diesen Gott vorgestellt und hat darüber gesprochen, dass er Panik auslöst und dass er Ängste auslöst. Und erst wenige Monate später kam dann diese ganze Pandemie-Sache auf. Ich halte das für ein prophetisches Reden Gottes. Gott hat uns, bevor es losging, darauf hingewiesen, hey, da geht es jetzt um Furcht. Und tatsächlich empfinde ich, dass wir während dieser Pandemie ein neues Gebot gelernt haben. Fürchte deinen Nächsten. Das ist das, was man uns jetzt seit anderthalb Jahren eintrichtert. Fürchte deinen Nächsten. Er könnte dich anstecken, er könnte infektiös sein, du könntest ganz schreckliche Dinge erleben. Bleib ihm auf Abstand, sei distanziert. Halt dich davon fern, fürchte deinen Nächsten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Liebe deinen Nächsten. Haben wir jetzt oft darüber gesprochen, aber es hat uns wirklich erschüttert, wie stark das in den christlichen Kirchen und auch bei uns Fuß gefasst hat. Fürchte deinen Nächsten. Stattdessen sagt Jesus, liebe deinen Nächsten. Natürlich haben wir darüber geredet. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe. Und wir merken, wie schwer uns das gefallen ist über diese ganze Zeit. Und ich glaube, dass das uns noch lange begleiten wird. Ich glaube, dass wir ganz tief in unsere Gesellschaft hineingepflegt haben jetzt. Furcht ist ein ganz zentrales Ding. Du musst Angst haben vor den Leuten. Und demgegenüber glaube ich, dass Gott uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben hat, nämlich: An der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Ich glaube, dass jetzt am Ende, so, wo man so das Gefühl hat, diese ganze Pandemie-Geschichte ist so langsam vorbei, jetzt kommt es drauf an. Bleibt auch die Gemeinde stecken in der Furcht oder entscheidet sie sich zu lieben, koste es, was es wolle. By the way, es hat Jesus alles gekostet. Fürchte deinen Nächsten oder liebe deinen Nächsten? Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ich bin immer noch beim Schritt 1, Sprung 1 von meinem Petrus, okay? Jesus steht also an diesem Ort in Caesarea, angesichts dieser Pan-Tempel, dieser Teufelsanbetungsorte, wo dann auch noch verschiedene andere Götter angebetet wurden oder Herrscher von Rom. Und er fragt seine Jünger diesen zentralen Satz: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jesus sprach zu ihnen, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und jetzt kommt der große Moment des ersten Sprungs von Petrus. Petrus antwortet und spricht, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Eins mit Sternchen, Jesus ist stürmisch begeistert und zelebriert Petrus und freut sich riesig darüber, dass Petrus das hier erkannt hat, und er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wow! Petrus macht seinen ersten Satz, erkennt, das ist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ja, das hat dir nicht irgendwie nur dein Denken eingeflößt, das hast du dir nicht nur ausgedacht, du wolltest nicht einfach nur mal was Nettes zu mir sagen, sondern das hat dir mein himmlischer Vater offenbart. Und Jesus feiert ihn mit Begeisterung und zelebriert es. Und dann sagt er wunderschöne Dinge. Und das ist wie so dieser Geburtsort von etwas ganz Neuem, was hier passiert. Aus dieser Erkenntnis heraus, angesichts lauter dämonischer Mächte, hey, Gott hat dir gerade was offenbart, und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Voll cool. Das ist das, was wir so ganz stark empfinden. Die Gemeinde wird nicht überwunden werden vom Feind. Niemals. Caesarea Philippi, lauter Teufelstempel, und Jesus stellt sich dahin, ich werde meine Gemeinde gründen, und die Pforten der Hölle, dieses Loch, was ihr da gerade in der Wand seht, oder was auch immer, werden die Gemeinde nicht überwinden. Gemeinde, Reinhard hat es mal so gesagt, ist der sicherste Ort auf der Welt. Der Feind wird alles dran setzen, dass Menschen nicht in die Gemeinde kommen. Aber die Gemeinde ist der sicherste Ort auf der Welt. Weil selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Hey, wir finden Gemeinde total klasse. Wir glauben, dass Gott tatsächlich, ihr habt das schon ein paar Mal bei uns gehört, Gott baut sein Reich durch die Gemeinde. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Es gibt auch viele andere Wege, wie gute Dinge passieren im Reich Gottes, aber wir sind überzeugt, dass Gott sein Reich durch die Gemeinde ausbreitet. Deswegen lieben wir das, und wir finden, ehrlich gesagt, es gibt viel zu wenig. Wir könnten viel, viel mehr Gemeinden haben. Also eigentlich sollten wir die ganze Zeit Gemeinden gründen. Voll gut, weil Gemeinden lieben wir. Wir glauben, dass Gott tatsächlich aus der Gemeinde heraus die Dinge tut. Du bist Petrus, und das ist ein Fels, und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Vineyard hat mal gesagt, und sagt es eigentlich wieder neu, intensiver, Vineyard gründet Gemeinden, die Gemeinden gründen. Eigentlich ist es Teil unserer DNA, Gemeinden zu gründen. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir aus der Vineyard Speyer heraus wieder mehr Gemeinden gründen. Wir hatten die ganze Zeit lang viele Gemeinden gegründet, und ich finde, das muss wieder passieren. So, jetzt aber, was kannst du denn den Ding von der falschen Seite aufziehen? Man könnte sich jetzt auf so eine Landkarte vor die Augen legen und dann mal gucken, so, wo gibt's Gemeinden und wo gibt's noch keine und wo bräuchten wir dringend eine. Und dann könntest du anfangen, überlegen, mal so ein bisschen strategisch und mal gucken, wie. Und ich glaube, das wirkt nichts. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Weil Jesus sagt, wie es funktioniert. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich glaube, Gemeinde entsteht immer dann, wenn Jesus spricht. Also nicht, wenn wir sprechen. Immer dann, wenn Jesus sagt, ich will das machen, dann geht was los. Ich bin immer noch beim Punkt 1, okay? Von 3. Die anderen gehen schneller. Jesus baut seine Gemeinde. Und ich glaube, dass das ganz Entscheidende ist. Das musste Petrus verstehen. Jesus ist es, der die Gemeinde baut, der die Gemeinde startet. Und dann sagt Jesus zu Petrus, und ich gebe dir den Schlüssel des Himmelreichs. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und er gebot den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Ich glaube, dass wir als Gemeinden noch gar nicht verstanden haben, was das für ein Schlüssel ist. Eigentlich gehen alle unsere Predigten immer um diese Frage. Hey, der Schlüssel der Vollmacht. Wo ist der Schlüssel, wo wir Dinge aufschließen können, wo wir Dinge zuschließen können? Jesus, wo ist das? Und ich empfinde das so stark, dass Jesus diese Verheißung der Gemeinde gibt. Also wir hätten es gerne individuell. Also jeder von uns hätte ja gerne so einen coolen Schlüssel, der funktioniert. Aber Jesus gibt diesen Schlüssel der Gemeinde. Ich glaube, dass Gott der Gemeinde eine riesige Autorität gegeben hat, sodass die Dinge, die wir auf der Erde binden, auch im Himmel gebunden sind, die wir auf der Erde lösen, auch im Himmel gelöst sind. Jesus, mehr von dieser Vollmacht. Wir brauchen das. Mehr davon. Wir brauchen mehr von deiner Kraft. Keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, wo wir merken, hey, wir sind völlig überfordert. Wenn ich das gerade so gesagt habe, zum Thema Corona und jetzt werden wir Liebe vom Herrn brauchen. Wo packe ich die denn her? Wo kriege ich denn das her? Die Menschen sind ja nicht mehr nett. Also ich weiß nicht, ob euch das so auffällt. Ich hatte vor ein paar Monaten mal gesagt, Deutschland ist schlecht gelaunt. Das empfinde ich wirklich. Und ich glaube, dass die Liebe, an der Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Nicht, weil wir die Liebe aus uns selber produzieren, sondern weil Jesus uns die Liebe gibt. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe Gottes, die ist ausgegossen in unsere Herzen. Jesus, wir brauchen mehr davon. Wo ist der Schlüssel, dass wir das Türchen aufmachen, dass da mehr Liebe rausfließt? In einer Zeit, die so viel Argwohn und so viel Misstrauen und so viel Ablehnung und so viel Streit mit sich bringt. Ich will dir den Schlüssel geben, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Jesus, die Anliegen, die wir haben, wir wollen sie dir bringen. Und Jesus antwortet und tut das. Und die Anliegen, die du hast, das finde ich gerade noch so spannend. Das, was im Himmel geschieht, soll auch auf Erden geschehen. Die Anliegen, die Gott hat, legt er auf unser Herz. Und wir beten da rein oder handeln da rein und wirken da rein. Und Gott verändert die Dinge. Jesus, mehr von deiner Vollmacht. Voll gut. Petrus fühlt sich gerade richtig klasse. Petrus hat gerade erlebt, ich habe was Cooles erkannt. Ich habe dafür dann gleich eine tolle Berufung bekommen. Ich habe erkannt, das ist Christus, Gottes Sohn. Und dann hat er mir gleich noch gesagt, da kann ich jetzt meine Gemeinde drauf bauen. Sehr gut. Petrus war ja von den Jüngern wahrscheinlich der Älteste von den 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Wahrscheinlich der Einzige, der verheiratet war. Und so kann man sich das gut vorstellen, dass der halt immer, ja, der hat immer gewusst, wie es geht. Zelebriert sich, findet es toll. Und dann geht die Geschichte weiter. Matthäus 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Gerade eben hat er sich so riesig gefreut, ja, Gottes Sohn auf die Erde gesandt, ich werde meine Gemeinde gründen. Und jetzt erklärt er den Jüngern, ich werde verfolgt werden, ich werde leiden, ich werde getötet werden. Und Petrus, wieder ganz vorne mit dabei, denkt, hey, jetzt, das geht ja gar nicht. Petrus nahm Jesus beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn du Jesus tadelst. Ehrlich gesagt haben wir es alle schon gemacht, oder? Jesus, du machst es gar nicht richtig. Jesus, ich habe dich doch gebeten, dass du so und so handeln sollst und du machst es nicht. Und Jesus, ich habe mir das doch so vorgestellt, dass du dieses und jedes Wunder tust und du machst es nicht. Und ich müsste dich jetzt mal tadeln. Wenn ich Jesus wäre, also wenn ich du wäre, ich wüsste genau, was jetzt geht. Petrus nimmt Jesus beiseite. Hey, komm mal her, was erzählst du für ein Zeugs? Das widerfahre dir ja nicht. Und Petrus glaubt, jetzt habe ich irgendwie meinen coolen zweiten Satz gesetzt, meinen coolen zweiten Sprung. Und Jesus knallt ihm die härteste Korrektur um die Ohren, die du dir vorstellen kannst. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Petrus, der Sanguiniker. Immer vorne dran, immer voll begeistert, immer ganz vorne, der Erste, der Beste. Jesus läuft durch das Wasser, kann ich auch. Jesus macht irgendwie die Kranken gesund, lass mich zeigen, wie das geht. Und immer gleich mit dabei. Jesus ist auferstanden, nichts für ihn. Immer gleich ganz vorne. Der Sanguiniker himmelhoch jauchzend. Es dauert 5 Verse. Dusch, hinter mich Satan. Oh lala. Jetzt hast du gedacht, du hast es verstanden und nichts war's. Du bist mir ein Anstoß, sagt Jesus. Und ich denke, was hat Jesus für ein Problem? Ehrlich gesagt, eigentlich war doch Petrus nett. Eigentlich wollte Jesus, also ich meine, Petrus hat doch Jesus lieb gehabt und jetzt erzählt Jesus, dass er sterben wird und dann sagt der Petrus doch einfach nur, nee, das machen wir nicht. Und eigentlich ist das doch lieb, oder? Warum reagiert Jesus so hart? Was stört Jesus so arg daran? Was nervt Jesus so brutal, dass er so harte Worte benutzt? Und, ich meine, da sind gerade diese Teufelstempel. Okay, hinter mich Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das regt Jesus so auf. Petrus glaubt, er macht jetzt mal was Nettes, aber er sieht plötzlich Jesus nicht mehr als den Sohn Gottes, sondern er sieht ihn nur noch als Mensch. Und den müssten wir doch jetzt irgendwie bewahren. Und da müssen wir doch jetzt aufpassen, dass da nichts schief geht. Und Jesus sagt, hinter mich, Satan. Denn du suchst nicht das, was Gott will, sondern du suchst nur das, was die Menschen sehen. Das ist mir ein Anstoß. Also ich meine, hey, wenn du ein Anstoß für Jesus bist, das ist nicht gut. Jesus, ich will nicht sehen, was vor den Augen der Menschen wichtig ist. Jesus, ich möchte sehen, was vor deinen Augen wichtig ist. Jesus, was ist in deinen Augen kostbar? Das ist das Entscheidende. Du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich nenne diesen Vers den Anti-Humanismus-Vers. Weil der Humanismus hat genau das gemacht. Der Humanismus hat Gott vom Thron runtergenommen und hat stattdessen den Menschen auf den Thron gesetzt. Geschichtlich kannst du dir das angucken. Ganz groß und entscheidend war in der Zeit der Aufklärung, dass man eine Trennung von Kirche und Staat bringt. Und das klingt ja dann immer gut und das lernen wir in unserem Geschichtsunterricht, dass das wichtig war, weil die Kirche hat ja alles böse gemacht und sowas. Man hat die Kirche und den Staat getrennt. Was man aber tatsächlich dabei auch gemacht hat, die Herrschaft Gottes weggenommen und hat stattdessen das Wohl des Menschen an die erste Stelle gestellt. Das ist der Kern des Humanismus. Jesus sagt zu Petrus, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern du sinnst auf das, was des Menschen ist. Der Humanismus interessiert sich nicht mehr besonders für das, was Gott sagt, sondern interessiert sich dafür, dass es dem Menschen richtig gut geht. Was müssen wir machen, damit die Menschenrechte erfüllt werden? Was müssen wir machen, dass das und das und das alles passiert? Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht falsch. Das Problem daran ist nur, der Falsche sitzt auf dem Thron. Das neue Gebot, was Jesus uns gegeben hat, war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit all deiner Kraft, ganzer Seele und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Humanismus sagt, das mit Gott braucht man nicht mehr, wir machen jetzt nur noch, du sollst den Menschen lieben. Jesus findet das gar nicht lustig. Geh hinter mich, Satan. Der Anti-Humanismus-Vers. Und ich finde, also die meisten Menschen finden Humanismus ja gar nicht schlecht, weil Humanismus ist ja so nett. Humanismus ist ja irgendwie, hilft uns Menschen ja. Also geht ja darum, dass wir versorgt sind, dass wir alle haben, was wir brauchen. Und deswegen sind viele Leute sehr glücklich darüber, dass es einen Humanismus gibt, weil der sich immer so schön um uns kümmert und alles gut macht und so. Wir lesen mal bisschen weiter. So eine ähnliche Religion, also ich empfinde tatsächlich Humanismus wie eine Religion heutzutage. Humanismus wird nicht als Religion wahrgenommen, sondern wird eher als so eine Art Weltanschauung wahrgenommen. Aber eigentlich ist es eine Religion. Eigentlich ehren wir uns selbst. Unsere Zeit heute extrem. Ich bin ja ein Baby-Boomer, also die Leute, die so langsam richtig alt sind, nein, noch nicht, aber bald. Und ich muss mich jetzt auseinandersetzen mit solchen Dingen wie sozialen Netzwerken. Aus Facebook bin ich schon wieder raus. Instagram finde ich gerade spannend, aber eigentlich hat mal mein Sohn gesagt, ich wünsche dir, dass dein Leben so schön ist, wie dein Instagram-Account es zeigt. Weil irgendwie diese sozialen Netzwerke, die scheinen ja irgendwie das Glück jedes Einzelnen in den Vordergrund zu stellen. So gut geht's mir. So was Tolles habe ich heute gegessen. So tolle Dinge habe ich heute gebastelt. So cool bin ich heute. Und das ist die ganze Thematik. Und das, was wir dabei eigentlich machen, ist, wir platzieren Einzelpersonen ganz nach vorne. Hey, ich bin toll, ich bin toll. Oh ja, du bist auch toll. Und du kriegst ganz viele Likes und du kriegst noch mehr Likes und der kriegt immer. My goodness. Wer ist der König? Wer sitzt auf dem Thron? Das gefällt uns. Unsere Gesellschaft zelebriert das vorwärts, rückwärts. Total krass. Und die ganze Hässlichkeit, die das mit sich bringt, sehen wir ja by the way auch. Gerade nicht mein Thema. Aber wir spüren, dass uns das eigentlich richtig gut reinläuft. Jemand findet mich super. Mich. Me, myself and I. Tolle neue Religion, die sich die Welt gerade erarbeitet hat. So was Ähnliches wie der Buddhismus. Der Buddhismus ist ja auch so eine Religion, die irgendwie alles so gemütlich und ich bin immer nett. Und immer schön und freundlich. Und wir wollen ja keinen Streit haben. C.S. Lewis, den ich euch vorher erspart habe, jetzt kommt er trotzdem. C.S. Lewis ist ein britischer Intellektueller gewesen, der eine ganz interessante Bekehrungsgeschichte hatte. C.S. Lewis hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden, weil er darüber nachgedacht hat. Das war ein ganz scharfer Denker, eigentlich atheistisch aufgewachsen. Aber er hat angefangen nachzudenken, wie denn das eigentlich so sein muss. Und hat durch scharfes Nachdenken über eine lange Geschichte oder einen langen Prozess, den er in einem seiner Bücher sehr gut darlegt, sich letztlich entschieden dafür, ich muss an Gott glauben. Es geht nicht anders. Ich muss irgendwie halt Gott folgen. Aber in diesem Zusammenhang sagt er folgenden Satz, I didn't go to religion to make me happy. Ich habe nicht eine Religion gesucht, um glücklich zu werden. Ich habe nie nach einer Religion gesucht, die mich glücklich macht. Mir war immer klar, dass dazu eine Flasche Portwein ausreicht. Er hat nach der Wahrheit gesucht. Wenn du nach einer Religion suchst, die dir das Leben bequem macht, dann empfehle ich dir definitiv nicht das Christentum. Humanismus? Ja. Buddhismus? Ja. Wenn du nach einer Religion suchst, die dir das Leben bequem macht, dann empfehle ich dir definitiv nicht das Christentum. Wir lesen weiter in unserem Text. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wir landen auf dem dritten Punkt. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Ich möchte euch, wir haben heute Kollekte gesammelt für eine Gemeinde im Palästina und ich möchte euch diese Gemeinde hier vorstellen. Emmanuel Evangelical Church of Bethlehem. Bethlehem. In Bethlehem gibt es eine arabisch-christliche Gemeinde, die wir vor Jahren mal besucht haben Und mich hat das sehr beeindruckt, wie das Ganze dort gelaufen ist. Es sind Christen, arabische Christen, die in Bethlehem Gemeinde bauen und in einer ganz kuriosen Situation leben. Also erstens kann ich ja schon mal gerade gar nichts lesen von denen. Die Schriftzeichen sind tatsächlich arabisch und die sprechen auch arabisch. Meine wenigen arabischen Kenntnisse beschränken sich auf das Wort Yalla Yalla. Sag mal Yalla Yalla. Yalla, yalla. Schnell, schnell. Hopp, hopp. Tak, tak. Yalla, yalla. Und das andere ist Hamdulillah. Sag mal Hamdulillah. Hamdulillah heißt Gott sei Dank. Ist voll gut. Das nächste Mal, wenn ihr einem Syrer begegnet, hier, Matthias, ne? Hamdulillah. Gott sei Dank. Du hast mir Versorgung gegeben. Hast mich aus meinem Abo raus befreit. Tolles Zeugnis vorhin. Alhamdulillah. Okay, ich komme in seine Gemeinde rein und sehe in seinem Gemeinderaum, der ist relativ klein gewesen, lauter arabische Schriftzeichen. Aha. Mal so zur Kenntnis genommen, den Gottesdienst erlebt und so. Und unser Bruder, der dort die Gemeinde leitet, der hat erzählt, für sie als arabische Christen ist es eine ganz schlimme Situation, in der sie gerade sind. Weil sie sind Araber und als Araber sind sie von den Juden verachtet. Die Juden verachten die Araber. Und es gibt ja diesen riesen Konflikt zwischen Palästinensern und Israels, den wir jetzt gerade in den letzten Wochen auch erlebt haben. Das war auch der Grund, warum da dieser eine Hilferuf kam aus Bethlehem. Diese arabischen Christen erleben, ich bin ein Araber. Als Araber werde ich von den Juden verachtet. Aber ich bin Christ und ich werde als Christ auch von den Moslems verachtet. Das heißt, da ist jetzt eine Gemeinde, die eigentlich von allen Seiten angegriffen wird. Die Juden mögen mich nicht, die Moslems mögen mich nicht, wer will mich überhaupt noch? Es gibt sogar andere Christen, die der Meinung sind, es sollte überhaupt keine Christen in arabischen Ländern geben. Hä? Jesus liebt alle Menschen. Das ist unser Empfinden, was wir so stark auf dem Herzen haben. Aber jetzt hast du hier eine Gemeinde und diese Gemeinde fühlt sich von allen Seiten verfolgt. Und tatsächlich, ich habe das im ersten Gottesdienst schon gesagt, einer der geflügelten Sätze, die dort verwendet werden, die Moslems kommen zu den arabischen Christen und sagen, ihr wisst schon, nach Samstag kommt Sonntag. Hä? Was ist daran so spannend? Naja, die Moslems feiern als Feiertag den Freitag. Die Juden feiern als Feiertag den Samstag. Die Christen feiern als Feiertag den Sonntag. Die Moslems bekämpfen die Juden und in ihrer Denkweise, jetzt machen wir zuerst mal die Juden platt und anschließend kommen die Christen. Ihr wisst schon, nach Samstag kommt Sonntag. Das ist die subtile Drohung, unter der die Christen dort in Bethlehem leben. Ich komme in seinen Raum rein und ich sehe arabische Schriftzeichen rund um den ganzen Raum. Ich assoziiere, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr an so eine islamische Moschee seht, dann seht ihr auch arabische Schriftzeichen außenrum. Was die dort draufschreiben, sind irgendwelche Koranverse, Suren aus dem Koran, die außen auf die Moschee draufgeschrieben werden. Jetzt gehe ich in eine christliche Kirche und finde innen auch arabische Schriftzeichen. Muss ich natürlich wissen, was das ist. Was steht denn da? Und Nihat, der die Gemeinde dort leitet, antwortet mir, das ist übrigens jetzt nicht Arabisch, das ist Persisch. Kannst du lesen? Sehr gut. Er antwortet mir, dort steht, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und Nihat erklärt mir, das ist die Botschaft, die ich für unsere Christen hier in unserer Stadt habe. Für die Christen, die in einer Situation leben, wo sie am liebsten weggehen müssen, weil alle sie verachten, Alle sind gegen uns. Am liebsten würde ich weggehen, flüchten nach Deutschland, nach Amerika oder sonst irgendwohin. Und diesen Leuten schreibt er in seine Kirche rein, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Was für ein Pastor. Schon ein bisschen krass. Wenn der solche Sachen sagt, dann sieht der so aus. Der lächelt. Voll gemein. Der sagt so was Schlimmes und lächelt. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Hey, wisst ihr was? Wir stecken dermaßen in einer Opfermentalität, dass wir gar nicht hören, was das Gute daran ist. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag zu ihm, wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es gewinnen. Klingt noch nicht so überzeugt, ha? Können wir das bitte nochmal machen? Realisiert ihr, was das für ein krasser Satz ist? Das ist total gut. Wir hören bloß den ersten Teil davon, wer sein Leben verliert. Oh, ich armes Opfer, ich muss mein Leben aufgeben. Nie habe ich was, keiner gönnt mir was. Nein, weiterlesen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das ist total die krasse Verheißung. Und ich weiß nicht, ob euch das reinläuft. Hey, meine Güte, wenn ich mein Leben gewinnen will, ehrlich gesagt, so toll machen wir das doch gar nicht. Also all die so versuchen, ihr eigenes Leben zum Glück zu führen, die sind nicht so besonders erfolgreich, oder? Also wenn wir mal ehrlich sind, so toll sind wir da drin nicht, unser eigenes Leben gut hinzukriegen, oder? Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, für den läuft es richtig gut. Können wir das bitte nochmal sagen? Wir arbeiten da dran. Aber das ist eine krasse Verheißung, die Jesus hier gerade gibt. Das ist nicht eine Drohung, die er ausspricht. Ich glaube, dass Christen viel zu lange das als eine Drohung wahrgenommen haben. Viel zu sehr gedacht haben, oh je, ich muss alles aufgeben und ich werde sterben und alles wird schrecklich. Nein, hey, Jesus hat ein großartiges Leben, was uns gibt. Aber das funktioniert dann, wenn der Richtige auf dem Thron sitzt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Ja, ja. Ich glaube, dass wir bei uns hier im Westen diese Botschaft wirklich nicht so gut verstehen können. Und mich hat das sehr berührt. Also ich habe euch jetzt diese Geschichte von der Emanuel-Gemeinde dort erzählt. Das Geld, was wir eingesammelt haben, das geht tatsächlich an Rada Huri. Das ist ein weiterer arabischer Pastor in Bethlehem, der wirklich auf dem Herzen hat, die Menschen dort zu erreichen. Der wirklich sagt, ich gebe mein ganzes Leben da rein. Verheiratet, wie viele Kinder? 4, 5 oder so? 3 Kinder. Meine Güte, begib dich hinein in eine Situation, die katastrophal ist. Begib dich hinein in eine Situation, die dich alles kosten kann. Und wenn du dem Mann zuhörst, der liebt Jesus von ganzem Herzen und strahlt das aus und sagt, hey, und wenn ich mein Leben verliere, ich weiß, ich werde es gewinnen fürs Reich Gottes. Eine der komischsten Dinge unserer Zeit hier im Westen, schon genug über soziale Netzwerke geschimpft, aber das Wort YOLO, kennt ihr YOLO? Das ist jetzt nicht Yalla, ne? Das ist YOLO. Dümmste Spruch überhaupt. You only live once. YOLO. You only live once. Das ist so eine Denkweise, die sich in unserer Gesellschaft hier, Millennials und sowas, ausgebreitet hat. Mensch, nutze das Leben, was du hast. Heute lebst du, heute machen wir das Beste draus. Du lebst nur einmal. Und dann machen wir irgendwie aus dem einen Mal das Beste, was wir können. Und Jesus sagt, so läuft's nicht. der sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Nicht ich gewinne mein Leben und dann wird es toll und ich lebe ja sowieso nur einmal und ich nehme das Beste raus, was ich davon kann. Nee, ehrlich gesagt lebst du nicht nur einmal, du lebst ehrlich gesagt ewig. Das hört nicht mehr auf. Und du entscheidest heute, wie dein Leben weitergeht. You only live once? Nein. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Was für eine Verheißung, ich liebe das. Und es ist tatsächlich so. Petrus, sein erster Sprung, du bist Christus. Wow, voll gut. Des lebendigen Gottes Sohn. Zweiter Sprung, naja, der ging daneben. Sollte alles nicht passieren. Hinter mich Satan. Okay, nächster Versuch. Dritter Sprung, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Petrus hat sein Leben verloren um Jesu Willen. Petrus hat sein Leben gewonnen. Bis heute sprechen wir über Petrus. Können wir das bitte nochmal miteinander sprechen? Wer sein Leben verliert um Jesu Willen, wird es gewinnen. Ey, das ist was zu gewinnen, das ist was Tolles. Können wir das bitte betonen mit dem Gewinnen? Wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es gewinnen. Hey, ihr dürft alles vergessen von dieser Predigt. Den Satz müsst ihr mitnehmen. Ich möchte, dass ihr mitnehmt, Jesus nachzufolgen ist ein Riesengewinn. Jesus nachzufolgen ist das Großartigste, was uns passieren kann. Hey, vielleicht verliere ich mein Leben dabei, aber nein, ich werde es gewinnen mit Jesus zusammen. Was kann mir denn passieren? Ich bin noch mit Jesus unterwegs. Ich möchte gerne, dass wir jetzt unsere Augen schließen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist mit euch sprechen wird. Und ich werde ihn jetzt einladen und dann wird der Heilige Geist bestimmte Bereiche in eurem Leben ansprechen, wo ihr spürt, wow, da habe ich gedacht, ich bin auf dem Thron. Ich möchte aber, dass Jesus auf den Thron kommt. Das sagt dir Jesus jetzt persönlich. Hört einfach mal zu. Und wenn ihr spürt, Gott spricht etwas an und ihr wollt eine Entscheidung treffen, dann steht ihr einfach auf. Heiliger Geist, danke dir, dass du diese Botschaft gegeben hast. Danke, Jesus, für diese Verheißung. Dir nachzufolgen ist Gewinn. Es ist nicht die bequemste aller Religionen, aber es ist die schönste. Und es ist das Wunderbarste, dir nachzufolgen. Und ehrlich gesagt, es ist ja gar keine Religion. Es ist Beziehung, es ist Liebe zu dir. Und Jesus, dir wollen wir nachfolgen. Und Heiliger Geist, ich weiß, dass du uns ziehst, dass du uns immer näher zu dir ziehst. Darum bitten wir dich in jeder Worship-Zeit, in jedem Gottesdienst. Und so bitte ich jetzt, Heiliger Geist, dass du zu uns redest und dass du an den Punkten unseres Lebens uns berührst und du sagst, hey, da möchte ich auch auf den Thron. Wenn du spürst, dass du eine Entscheidung treffen sollst in einem bestimmten Bereich deines Lebens, dann sag Jesus das und dann steh auf als ein Zeichen für ihn. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du immer gedacht hast, ich bin hier der Chef. Ich entscheide, wo ich arbeite, was ich mit meinem Geld mache, was ich mit meinem Urlaub mache, wie ich mit meiner Familie umgehe. Und Jesus, ich möchte, dass du es entscheidest. Vielleicht hast du in deinem Leben noch nie eine Entscheidung überhaupt für Jesus getroffen. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, dein Leben wirklich Jesus zu geben und du möchtest es heute machen. Dann stell dich gleich mit dazu. Jesus, ich glaube, dass mein Leben mit dir Gewinn ist. Christus ist mein Leben. Danke. Heiliger Geist, ich danke dir für jede Entscheidung, die gerade getroffen wurde. Danke dir für die Ernsthaftigkeit, die du dahinter siehst. Danke, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst. Und so bitte ich dich, Herr, dass du, oder wir erlauben dir, Heiliger Geist, dass du uns ermutigst, auferbaust, auch dass du uns ermahnst und dass du uns wirklich an diese Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, vor dir erinnerst und sagst, hey, du hast mir da den Thron gegeben. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du führst und dass du leitest. Und Herr, es ist nicht so, dass wir diese Dinge aus uns selbst heraus tun können. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie richtige Dinge tun können. Nein, wirklich, wir brauchen in allem dich. Und ich danke dir, Herr, für die Verheißung, dass das Gute, das du in uns angefangen hast, dass du es auch vollenden wirst. Ich danke dir, Herr, dass das gute Werk, was du gestartet hast, dass du es zum Abschluss bringen wirst. Amen. Darf ich euch bitten, einander aufzustehen? Ich möchte gleich für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für unsere Geschwister in Palästina, unsere Geschwister in Israel. Ich danke dir für Menschen, die ihr Leben wirklich ganz auf die Waagschale Jesu werfen. Und da gibt es so viele Geschwister, mit denen wir in Kontakt sind. In deinem ganzen, rund um die ganze Welt, Herr. Und wir Christen im Westen, wir glauben, wir wären cool drauf. Und in Wahrheit ist der Kampf an einer ganz anderen Stelle. Und ich bete, Herr, dass du wirklich deinen Segen ausgießt und dass du uns was von diesem Herzen gibst, was in Petrus erst gewinnen musste. Jesus, führ uns raus aus jeder Selbstverliebtheit, aus jeder humanistischen Denkweise, auch im Christentum. Und führ uns hinein in ein Leben, was wirklich sich ganz dir hingibt. Ich danke dir, Herr, dass du es machst. Und ich danke dir, dass du gute Pläne hast mit uns. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns segnest und dass du uns behütest und dass du dein Angesicht leuchten lässt über uns, dass du uns deinen Frieden gibst. Ich bete, Herr, dass du dein Angesicht über uns erhebst und uns deinen Frieden schenkst. In Jesu Namen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.